Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Hallo und gute Besserung. Wir sind's wieder, die Leute von Detektor FM im Detektor FM destilliert Podcast. Diese Woche, man hört es vielleicht so ganz bisschen, bin ich leicht angeschlagen, aber kleine Entwarnung, es ist nur eine Mini-Erkältung. Mit mir zusammen im Studio und auf gebührendem Abstand sitzt Jan-Philipp Wilhelm. Hallo Jan.
Ja, die Frage ist, wer hier zu wem Abstand halten muss, weil also vielleicht hört man es, meine Stimme ist auch nicht ganz on top.
Wir sind beide so ein bisschen angeschlagen, aber das geht vielen so, auch in der Redaktion muss man sagen. Ein paar sind krank die Woche und auch außerhalb habe ich gehört, jetzt ist irgendwie nochmal so eine Phase, wo es viele irgendwie nochmal erwischt hat. So.
Ja, das stimmt. Ich saß teilweise alleine hier im Büro diese Woche.
Büro-Loneliness.
Ja, absolut. Muss nicht sein.
Hast du Hausmitteltipps, bevor wir hier gleich zu den Themen kommen der Woche? Du schwörst auf Ingwer, hast du gestern gesagt.
Genau, Ingwer. Aber tatsächlich mein Lieblingshausmittel ist Hühnerbrühe. Also da geht wirklich nichts drüber. Und ich glaube wirklich, dass es hilft.
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ja. Und machst du dann auch, wenn du krank bist, dass du dann ein zerbombtes Huhn, wie man bei uns in der Familie gesagt hat.
Zerbombtes Huhn, um Gottes Willen.
Ja, also so ein Huhn zerreißt und tatsächlich selber kochst auch?
Ja. Es geht tatsächlich auch einfacher, als man denkt. Also es ist ja wirklich, man muss nur alles rein und Wasser drüber und los geht's.
Aber als ich gestern so rumgefragt habe, habe ich wieder mal festgestellt, so Erkältungstipps, da sind auch viele Glaubensfragen mit im Spiel. Jeder hat so sein eigenes Hausmittelchen. Auf Ingwer können sich viele einigen. Bei Honig wird es schon kompliziert, verschleimt die Stimme und so, und aber desinfiziert. Und dann gibt es so diverse so, ja, ich versuche die mal einzugruppieren, natürliche Hilfsmittel, also so Kräuter, die in irgendwelchen Tropfenformen oder wie auch immer eingenommen werden sollen, da schwört auch jeder auf irgendwas anderes. Ganz interessant. Also es kommt dann echt, wird dann fast schon so ein, ein Glaubenskrieg.
Ja, also meine Oma hat immer gesagt, eine Erkältung dauert eine Woche oder 7 Tage.
So ist es. Und da gibt es auch noch die alte Regel, ich glaube bei uns in der Familie hieß es immer, 3 Tage kommt die Erkältung, 3 Tage bleibt die Erkältung und 3 Tage geht die Erkältung. Also, dass man immer so Phasen.
Sind aber 9 Tage.
Ja, genau. Das widerspricht so ein bisschen der These von deiner Oma. Naja. Aber vielleicht wird da anders gezählt. Der erste und der letzte Tag, der wird bei deiner Oma vielleicht nicht mitgezählt, weil da ist es nicht so schlimm.
Ja, da hat man noch oder schon wieder gearbeitet dann wahrscheinlich. Genau.
Richtig, so ist es. Nun gut, wir wollen aber tatsächlich zum Thema Arbeit kommen und du bist heute auch zum ersten Mal in diesem Podcast zu hören, aber man kennt dich natürlich aus deinen Detektor FM Greatest Hits. Zum Beispiel bist du auch am Start bei der Kooperation, die wir mit The Buzzard haben. Das machst du ja zusammen mit Rabea.
Ganz genau, ja. Da gab es diese Woche auch eine neue Folge. Wir haben, also das ist ja immer dieses Format, ne, zwei von aus der The Buzzard-Redaktion kommen, die schauen sich eine Frage an, beleuchten das so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Richtungen, so ein bisschen pro-kontra. Diese Woche ging es um die Frage, ob der Kapitalismus das Klima retten kann. Also wirklich so Kapitalismus als Klimaretter. Klingt irgendwie erstmal ein bisschen paradox, weil ich glaube, der Kapitalismus doch den einen oder anderen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir Probleme haben mit dem Klima. Genau, aber also war auch für mich wieder ganz spannend zu hören, eben diese Argumente, die sie dann so aufdröseln von verschiedenen Seiten, auch wirklich immer gut belegt und sowas. Also ein super Format.
Und kann er?
Kann der Kapitalismus das Klima retten?
Die kurze Antwort, ja oder nein?
Vielleicht. Ja, jein. Es ist ja am Ende.
Es ist kompliziert.
Am Ende ist es immer kompliziert. Es war tatsächlich ganz interessant, weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Format gemerkt, dass es oft gar nicht so sehr um tatsächlich die Inhalte geht, sondern dass sich Streit oft so an gewissen Wörtern festmacht. Also wir hatten irgendwie so ein bisschen den Eindruck, ne, für manche ist dann irgendwie, man muss natürlich was tun, so da sind sich irgendwie alle einig oder zumindest fast alle einig. Aber die Frage ist, ob diese Veränderungen dann überhaupt noch als Kapitalismus zu bezeichnen sind oder nicht. Und manche meinen, ja natürlich, manche meinen, wir brauchen ein anderes System, manche sagen ja.
Im System verändern und so, ja, okay. Ja, interessant. Also kann man reinhören, gibt es natürlich mehr noch, viel, viel mehr dazu zu erfahren im aktuellen Podcast,
ganz
den
genau.
Du mit Rabea zusammen produzierst und den Kollegen von The Buzzard, ganz genau. Aber du machst noch viel, viel mehr.
Ich mache noch viel, viel mehr.
Nicht? Ja, doch schon. Doch. Also, ja. Was machst du denn so? Also für alle Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt zum ersten Mal hören in diesem Podcast, weil sie vielleicht ausschließlich Detektor FM Destilliert abonniert haben, bisher, jetzt ja wahrscheinlich auch schon noch den The Buzzard Podcast.
Genau, mindestens den. Ja. Also wer mehr von meiner Stimme noch hören will, tatsächlich.
Bestimmt, also ich zum Beispiel. Ja. Ja.
Dem sei ans Herz gelegt, den Kulturmittler Podcast zu abonnieren. Da steht zwar nicht Detektor FM drauf, aber ist so ein bisschen Detektor FM auch drin. Das ist ein Podcast, den produziere ich einmal im Monat zusammen mit dem Institut für Auslandsbeziehungen, kurz IFA.
Das kennen vielleicht auch viele nicht.
Ja, ich muss zugeben, dass es mir auch nicht so ganz geläufig war. Also irgendwie schon mal gestreift hier und da. Das heißt, also ich glaube, das würden die jetzt nicht so gerne hören. Kleiner Bruder des Goethe-Instituts. Sie sind tätig in diesem Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, ebenso wie das Goethe-Institut. Das Goethe-Institut kennt man halt, weil die haben eben diese...
Groß, viel Geld.
Ja. Und die sind einfach auch überall in den Ländern mit den Instituten vertreten. Die machen viel
Sprachkurse und,
Kurse und sowas. Genau, das IFA ist auch sehr divers in dem, was sie machen. Sie machen viel im Bereich Kunst. Also es gibt zum Beispiel in Stuttgart und in Berlin gibt es Galerien, wo Kunst aus dem Ausland gezeigt wird in Deutschland. Dann gibt es ein Programm, wo sie Kunst aus Deutschland im Ausland zeigen. Aber noch wirklich ganz viel mehr. Also jetzt in der aktuellen Folge, in der ich gerade sitze, geht es um das Thema der zivilen Konfliktbearbeitung. Also da wird so ein bisschen versucht, mit Methoden der Kulturarbeit, sage ich mal, in Konfliktregionen für Versöhnung zu sorgen, für Frieden zu sorgen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, in dem eben das Institut für Auslandsbeziehungen und insgesamt die Außenkulturpolitik aktiv ist. Und genau, so geht es dann jeden Monat um ein bestimmtes Thema aus dieser Arbeit.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das dann so Theaterkurse oder also was machen die denn da? Also wenn du sagst Kulturarbeit?
Tatsächlich sowas auch. Es wird zum Beispiel Kunst auch in der Traumatherapie eingesetzt. Ein Projekt jetzt, von dem ich im Zuge der Recherchen dazu gehört habe, da wurde Frauen beigebracht, wie man, also Frauen, die Gewalt erfahren haben, sexuelle Gewalt oft auch in solchen Konflikten, wurde gezeigt, wie man Blogs erstellt, dass sie das Erlebte verarbeiten können und dass sie das auch irgendwie in die Gesellschaft tragen können und so irgendwie einen Beitrag zur Aussöhnung, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Erfahrungen leisten können. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Super spannend. Aber die Folge ist noch nicht ganz fertig, deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel hier spoilern.
Ja, genau. Ja. Aber man kann schon zwei Folgen kann man schon hören, ne?
Genau, es gibt eine Intro-Folge, gibt schon eine kleine, wo so ein bisschen umrissen wird, um was es gehen soll. Und dann gibt es eine erste richtige Folge. Da geht es so ein bisschen um die Frage, was ist das eigentlich, diese Außenkulturpolitik? Ist vielleicht nicht so jedem geläufig, auch als Begriff.
War mir vorher auch völlig neu, muss ich ehrlich sagen. Also, hätte ich jetzt nicht definieren können oder so.
Genau. Ja, also es ist aber total spannend, weil es also wird so bezeichnet als die dritte Säule der Außenpolitik neben Diplomatie und Wirtschaftspolitik und also Wirtschaftsaußenpolitik und also Deutschland ist da wahnsinnig aktiv. Es ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen aus diesem Kontext so winning the hearts and minds. Also gerade in der Nachkriegszeit hat Deutschland eben viel gemacht in diesem Bereich, um so ein bisschen sich auch neu zu präsentieren im Ausland, so ein neues, modernes Deutschlandbild zu vermitteln. Heute geht es da viel um so Völkerverständigung, um Friedensarbeit im weitesten Sinne. Einfach das... dass man zusammen im Gespräch bleibt so ein bisschen, weil Kultur ist ja wirklich dann doch das, wo sich Leute einfach, eine Ebene, auf der sich Leute begegnen können, so ein bisschen so eine universelle Sprache, auch wenn jeder natürlich irgendwie seine eigenen Methoden, Mittel, Wege da hat, aber genau.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Kulturmittler, ich habe immer so einen freudschen Versprecher, ich sage immer die Kulturermittler, aber es ist keine Krimiserie, sondern es geht tatsächlich um die Kulturarbeit. Spannend ist es trotzdem, ganz genau. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel natürlich auch bei Apple Podcasts beispielsweise. Und du hast schon angesprochen, da steckt ein bisschen Detektor drin, aber steht nicht Detektor drauf. Das machen wir ja ab und zu, das sind wir auch ganz transparent. Wir sind ja auch als, ja ich sag mal, Dienstleister unterwegs, als Podcast-Produzenten. Gibt sogar eine eigene Webseite, podcastproduzenten.de. Zum Beispiel die Kollegin Tina hat neulich einen Podcast gemacht für Deezer, wo sie sich als Lilly Bella mit Kinderthemen beschäftigt hat. Und du sitzt eben beispielsweise an diesem IFA-Podcast, der wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Und ja, das ist so eine Sache, die wir so nebenbei machen. Oder was heißt nebenbei? Das ist eine wichtige Säule auch von Detektor FM, um einfach den anderen Betrieb mitzufinanzieren, um die Kapazitäten, die wir haben, beispielsweise dieses Studio, in dem wir gerade sitzen, auch irgendwie weiter auszunutzen. Und dementsprechend sind wir da als Podcast-Produzenten auch aktiv. Und seit diesem Jahr, das finde ich auch ganz interessant, oder da freuen wir uns hier intern sehr drüber, ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer da draußen das verstehen, ihr da draußen, wir haben jetzt auch einen eigenen Player. Also Detektor ist jetzt in ganz klein auch sowas wie Soundcloud. Das heißt, man kann tatsächlich diese Podcast-Episode vom IFA-Podcast, die neue, die da kommt, oder auch die, die jetzt schon da sind, direkt auch einbinden auf seinem eigenen Blog, seiner eigenen Seite. Und das ist natürlich für so Partner, die irgendwie Podcasts von uns haben wollen, total spannend, weil man jetzt nicht mehr über irgendwelche Drittplattformen gehen muss, sondern alles aus einer Hand, schlüsselfertig, würde man, glaube ich, in der Baubranche sagen, von uns bekommen kann. Das ist also der kleine Exkurs zu den Podcast-Produzenten. Ansonsten arbeitest du aber auch noch viel in der Redaktion mit hier bei uns. Also du, bei dir gehen auch die Online-Artikel zum Beispiel durch die Finger. Du bist in der Redaktionskonferenz dabei. Was machst du sonst so hier?
Genau,
Kaffee trinken.
Ja, Kaffee trinken gar nicht so sehr. Ich mag den Kaffee aus unserer Maschine nicht so.
Oh, aber das spaltet die Redaktion. Ja. Die eine Hälfte sagt, Mensch, kein Filterkaffee, super.
Und die andere Hälfte sagt, für mich nur Filterkaffee tatsächlich.
Du bist eine Filterkaffee-Fraktion, ne?
Ja. Aber es ist mir dann irgendwie doch zu viel, da mein eigenes Equipment hier herzustellen. Das wäre, glaube ich, dann doch zu viel.
Aber Easy ist da ganz vorne mit dabei, ne?
Stimmt, die macht das gut. Die hat dann immer so eine, wie heißen die?
French Press,
glaube ich. Bodums hießen die bei uns früher, die Bodums. Genau, nee, also vor allem diese Woche jetzt, weil eben viel krankheitsbedingt eben hier dünn besetzt in der Redaktion, habe ich viel auch nochmal mit übernommen. Ich nehme Online-Artikel ab, bevor sie auf die Seite gehen, hör nochmal über die Audios drüber. In der Themenkonferenz besprechen wir jeden Morgen, was wir eigentlich machen wollen heute in der Sendung. Und das ist super spannend, auch so ein bisschen zum Ausgleich. Also einerseits so ein bisschen hintergründigere Sachen zu machen, eben diese Podcasts, diese langformatigen Sachen, und dann aber trotzdem so im Tagesgeschäft dabei zu sein. Das ist eigentlich eine ganz gute Balance. Ja.
Und du bist auch noch nicht so lange dabei. Kein Wunder, dass du jetzt zum ersten Mal hier im Detektor FM Destilliert Podcast mit dabei bist. Seit ein paar Monaten, kann man sagen, bist du jetzt Teil des Teams hier
bei Detektor.
Ja. Und ansonsten, das darf man, glaube ich, auch sagen, arbeitest du für die Deutsche Welle, ne? Auch.
Genau, ja. Ich bin sonst noch in der Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Das ist auch eine sehr spannende, es gibt sehr spannende Aufgaben. Bin da hauptsächlich auch als Redakteur unterwegs. Also ich habe früher auch viel geschrieben. Jetzt liest man meinen Namen nicht mehr so oft unter den unter den Artikeln.
Warum?
Ja, ich hab das so im Zusammenhang mit dieser ganzen Relotius-Affäre, habe ich mal irgendwo gelesen, warum es eigentlich keinen Journalistenpreis fürs Redigieren und Zusammenschreiben gibt. Fände ich gut. Fände ich richtig gut, wenn es sowas gäbe. Das ist nämlich tatsächlich auch Arbeit.
Das heißt, da hat sich dein Aufgabenfeld auch so ein bisschen verändert?
Absolut, ja. Also hat mehrere Gründe. Ich finde es tatsächlich auch wirklich eine schöne Arbeit. Also so im Prinzip als Redakteur, was man macht oder was glaube ich so das Idealbild vielleicht davon ist, ist einfach Texte, die gut sind, besser zu machen. Und das gilt für Online, das gilt für Radio, das funktioniert im Fernsehen ganz genauso. Ja, also tatsächlich ist Journalismus ja eigentlich immer Teamarbeit auf irgendeine Art und Weise. Also natürlich der Autor, der macht die Hauptarbeit, aber bevor es auf die Seite geht, schauen immer nochmal, ja, im Idealfall wirklich mehrere Leute drüber. Faktenchecker und ja, alles Mögliche, dass es wirklich auch als Produkt so rausgehen kann, dass es möglichst viel, ja, dass es dem Hörer, Leser, Zuschauer einfach möglichst viel Mehrwert oder ja, wie auch immer man das ausdrücken will, gibt.
Das muss man, glaube ich, auch immer mal wieder dazu sagen. Ne? Dafür ist ja auch dieser Podcast hier da, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Hier arbeiten ja tatsächlich jeden Tag 7, 8 Menschen, wirklich jeden Tag. Und dann gibt es noch Moderatoren, CVDs, Praktikanten, die auch noch irgendwie mitmachen. Also insgesamt sicher so 20, 30 Leute im Monat, die hier irgendwie die Finger im Spiel haben an den Podcasts, an den einzelnen Sendungen, die im Wordstream teilweise eben ja gesendet werden. Also das ist wirklich eine große Teamarbeit. Irgendwie, ich glaube, Hajo Schumacher hat auch in diesem ganzen Relotius-Fall irgendwie auch sowas geschrieben wie: Eigentlich müsste man auch Preise vergeben für genau das, also irgendwie den Redigator, den Bildredakteur, den Archivar und wen es da überall noch so gibt in den ganzen Teams, weil eben nicht nur die 1, 2, 3 Edelfedern irgendwie die Rolle spielen oder die im Podcast zu hören sind oder so, sondern dahinter stehen oft auch viele noch Redakteure und Leute, die eben nicht mit Namen auf der Webseite dann am Ende
genau,
auftauchen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es denn diese Woche was, was dir in deiner etwas einsamen Woche aufgefallen ist im Programm, was irgendwie hängen bleibt, wo du sagst, da habe ich wirklich was gelernt?
Ja, so ein paar Sachen, aber ich glaube so, dass, also für mich war irgendwie so das Hauptthema in dieser Woche dieses Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern. Das fand ich total spannend. Das ist ja jetzt, also hat sich schon so ein bisschen angekündigt, dass es so das Größte bisher werden könnte. Es haben jetzt tatsächlich, glaube ich, 18% aller wahlberechtigten Bayern oder 18,4 oder sowas, haben da ihre Stimme abgegeben. Das, also 1,7 Millionen, das ist... Also ich finde der absolute Wahnsinn und ich finde es auch so interessant, weil offenbar so die Ökologie, der Naturschutz mittlerweile so das geworden ist, auf das sich Leute einigen können, auch aus die tatsächlich auch sonst irgendwie verschiedene politische Ansichten vertreten, aber Naturschutz scheint irgendwie so der gemeinsame Nenner zu sein.
Das ist schon erstaunlich, ne? Da kommt quasi der CSU-Wähler mit der Grünwählerin zusammen, irgendwie bei dem konkreten Thema dann.
Ganz genau, ja. Und also muss man jetzt mal sehen, was da tatsächlich draus wird. Ich glaube, es gibt jetzt mal einen runden Tisch erstmal, da wo dann irgendwie alle Beteiligten, das ist natürlich auch für die Landwirte, ist das ein großes Thema, die da mit am Tisch sitzen. Natürlich auch so klassisches CSU-Klientel, ne? Auch klassisches Freie Wähler-Klientel. Ja, muss man schauen, was daraus wird, aber es heißt eben auch schon von Seiten des Umweltministers in Bayern, dass er da auf jeden Fall zugehen will auf die Initiatoren dieses Volksbegehrens. Also muss er ja auch. Also er kann ja nicht irgendwie 1,7 Millionen sich hier engagieren und dann wird einfach so drüber gegangen.
Na, die haben auf jeden Fall ein starkes Zeichen gesetzt, ne? Und ich glaube, so wie sich der Söder das vorstellt, so wir machen mal einen kleinen runden Tisch und dann ist alles wieder gut, ganz so wird es nicht. Die werden schon ein breites Kreuz haben jetzt mittlerweile, ja. Glaube ich, die Initiatoren.
Das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Kann man auch nachhören bei uns im Detektor FM-Feed im Bereich Politik. Da gibt es das auch ein Interview zu dem Thema nochmal zum Nachhören. Gibt es denn fernab von Detektor FM irgendwas, wo du sagst, Mensch, das begeistert mich gerade, irgendwie ein anderer Podcast oder eine Fernsehserie oder auch eine Zeitungsartikel oder irgendwas, ist dir irgendwas so die Tage untergekommen, wo du gesagt hast, wow?
Tatsächlich, es ist aber überhaupt gar nichts Aktuelles. Es ist eine Podcast-Folge von 2009, 10 Jahre alt,
okay.
von einem amerikanischen Podcast, der heißt Radiolab. Und das ist so, also es geht um Wissenschaft im weitesten Sinne, sind immer so die Themen. Aber mich begeistert vor allem an diesem Podcast, ich höre den auch schon eine ganze Weile, wie unfassbar gut der produziert ist. Also wirklich so aufwendig. Man hört sich da 2 Minuten an, eben gerade in dieser einen Folge, in der es um Wahrscheinlichkeiten geht. Das ist ja also ein super trockenes Thema erstmal, aber das ist so gut aufgezogen, einfach wie das mit Musik und wie das auch im Zusammenspiel mit den beiden Moderatoren, im Zusammenspiel mit den O-Tönen. Das ist wirklich so, also für einen Podcaster, für einen Radiojournalisten ist das irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wenn man Goethe liest oder sowas für einen Literaturwissenschaftler, wie auch immer. Ja. Also wirklich, das sind so, solche Sachen begeistern mich total.
Wie bist du denn auf diese Folge von 2009? Ist es diese Folge mit den Wahrscheinlichkeiten? Nee.
Doch, genau, das ist diese Folge mit den Wahrscheinlichkeiten. Ich bin darauf gekommen, so ein bisschen, weil ein anderer Podcaster, den ich sehr schätze, Ira Glass, der Gründer von This American Life, großer amerikanischer Podcast auch.
Der große Podcaster eigentlich in den USA, kann man sagen, ja.
Genau, der hatte diese Folge empfohlen quasi, die nochmal nachzuhören, weil das für auch selbst für ihn, der, ich glaube, da auch wirklich ganz viel innovativ gemacht hat für das Format Podcast oder für Radio insgesamt, selbst für ihn ist das irgendwie total Wahnsinn, wie die das produzieren und wie man ist da sofort drin. Also das ist wirklich total krass. Ich leg das jedem ans Herz, sich das mal anzuhören.
Das heißt, du hast ja auch was mitgenommen für deine Arbeit. Zumindest Inspiration.
Das auf jeden Fall, ja. Also wir sind ja hier natürlich immer bestrebt, noch besser zu werden.
Klar, jeden Tag, wir werden noch besser. Kennst du eigentlich die Serie Das Institut, fällt mir gerade ein?
Nee.
Es gibt so eine, weil wir vorhin auch über das Goethe-Institut kurz sprachen, es gibt wohl so eine Serie, habe ich auch noch nicht gesehen, aber Claudius, auch ein Kollege hier von uns, der schwärmt davon. Das ist ein bisschen so eine Comedy-Serie, die so die Arbeit der Goethe-Institute so ein bisschen aufs Korn nimmt. Irgendwie am Bayerischen Rundfunk oder so. Soll wohl sehr, sehr gut sein, steht noch auf meiner Müsste-ich-mal-noch-gucken-Liste, aber kennst auch nicht.
Das
auch
nicht. Nee, habe ich tatsächlich auch noch nie von gehört.
Ja, ist eine absolute Empfehlung, aber kann ich nur weiterreichen eben von Claudius, der sagt, das ist eine der besten Serien, die er so in den letzten Monaten gesehen hat. Das Institut heißt sie wohl.
Das ist eine TV-Serie.
Ja, ist so eine, genau, Video, Serie, wie auch immer. Gut, damit sind wir raus. Die beiden leicht angeschlagenen Detektor FM-Kollegen, die die Woche durchgehalten haben. Gibt es Pläne für dich fürs Wochenende? Das ist ja das erste richtige vorfrühlingshafte, wie ich gelernt habe, Wochenende. Also 15, 16, 17, teilweise 18 Grad überall in Deutschland. Ja. Was machst du da? Spazieren gehen?
Spazieren gehen, möglichst viel rausgehen. Ja, also ich muss sagen, es ist fast schon so ein bisschen hier an der Grenze im Studio, ne? Also man merkt, dass es wärmer wird, wirklich. Also man kann sich das ja irgendwie im Winter gar nicht vorstellen, wie man hier vor einem halben Jahr noch saß und im Prinzip das nicht länger als 5 Minuten ausgehalten hat. Aber jetzt so langsam, ne, kommt das Gefühl wieder, dass es, dass es noch eine andere Jahreszeit außer kalt, grau, regnerisch gibt.
Ja, ich sehe auch viele Menschen mit kurzen Ärmeln jetzt schon wieder bei uns im Studio, weil wir haben sehr große Scheiben, dankenswerterweise, also sehr hell in unserem Studio. Und damit wird es aber auch relativ schnell wärmer. Man kann die Heizung ausstellen und kann, ist ein bisschen wie im Gewächshaus, so vielleicht ein bisschen.
Ja.
Detektor FM, das Radio aus dem Gewächshaus und die Podcast-Leute aus dem Gewächshaus verabschieden sich auch an dieser Stelle, wünschen ein schönes Wochenende draußen, irgendwo, egal ob auf dem Fahrrad, im Wald oder spazierend oder auf dem Pferd oder auf dem Schiff. Ich weiß nicht, was man alles noch machen kann am Wochenende. Man kann vieles machen, glaube ich.
Oft eine Budgetfrage auch.
Es ist auch eine Budgetfrage möglicherweise. Wir sind raus für diese Woche, wünschen ein schönes Wochenende und ja, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm/danke.